Mein heutiger Gast, die Yvonne Neunteibel-Winkelhofer, habt ihr schon einmal gesehen im Zusammenhang mit dem Krafttier-Yoga. Heute aber wird es ein sehr spezielles Gespräch, denn Yvonne ist seit einiger Zeit auch als Medium tätig. Einer Wesenheit, die sie vielleicht am besten selber nachher erläutert, Pan. Und es ist deswegen auch ein besonderes Gespräch, weil wir hier kein Live-Channeling oder sonst was machen heute, sondern ich habe 4 einfache Fragen an Pan gestellt und Yvonne wird sie heute sozusagen darlegen, was der Pan geantwortet hat. Und all diejenigen unter euch, die dem Channeling sehr skeptisch gegenüber treten, was ich gut verstehen kann, auch ich bin immer wieder skeptisch, nehmt einfach mal zur Kenntnis, wie die Antworten auf meine Fragen lauten und entscheidet selbst, ob es für euch stimmig ist oder nicht. Also, ich heiße euch herzlich willkommen und jetzt geht's los. Yvonne, herzlich willkommen nach, ich glaube, 2 Jahren oder so. Ein Jahr ist es erst her. Eieiei, die Zeit, meine Güte. Ja, also bevor wir jetzt die Fragen als solche behandeln, sag mal, wie du dazu gekommen bist, dass diese Wesenheit quasi dir Informationen übermittelt. Und wer ist Pan? Mhm. Oder was ist Pan?
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Habe ich in meinem letzten Video mit dir übrigens bemerkt, dass ich das Publikum nicht begrüßt habe. Das möchte ich heute ganz explizit tun, so wie ich es in meinen eigenen Videos immer mache, mit liebe Freunde. So begrüße ich am liebsten. Wie ist Pan zu mir gekommen? Ich möchte so beantworten, dass möglichst jeder versteht, wobei gleich mal vorweggeschickt werden soll. Es wird wahrscheinlich nicht jeder verstehen. Und wenn man dieses Gespräch jetzt rein rational versucht zu verstehen, dann wird man scheitern. Also es ist etwas von, verstehe es mit dem Herzen, verstehe es mit dem Körper und dann ist es gut. Pan ist ein Lichtwesen, wenn man so möchte, das Gegenstück zur Mutter Erde. Er ist ein, wenn man so möchte, ein aufgestiegener Meister. Ein aufgestiegener Meister ist immer jemand, der das Menschsein integriert hat und, wenn man so möchte, zur sogenannten Erleuchtung gekommen ist. Und als solcher betreut er die Natur, die Tiere, die Pflanzen und die Körper der Menschen, weil wir haben über unseren Körper, also die Seele ist ja mit dem Körper verbunden, oder? Deswegen bekommen wir ja auch Zeichen gerade ganz massiv. Und ja, er und ich, wir sind halt auf einer geistigen Ebene, sage ich jetzt einmal, Geschwister. Und er ist auch derjenige, der Krafttier-Yoga mit mir gemeinsam, wenn man so will, ins Leben gerufen hat. Das war damals ein Ruf vor eben sehr, sehr vielen Jahren. Und er ist auch derjenige, der mir immer die Tiere eingeflüstert hat. Und auch ich bin sehr skeptisch, was Channelings betrifft, weil ich sage jetzt einmal 95% davon mit einer, ich möchte es diplomatisch formulieren, mit einer interessanten Seite challengen, weil dieser Wunsch, wenn man so möchte, mit höheren Wesen in Kontakt zu sein oder, sagen wir es anders, etwas Besonderes sein zu wollen, sehr, sehr groß ist im Menschen. Und das ist verständlich. Ja. Es bedarf aber einer großen Reinheit im Geist und im Herzen, damit man mit diesen Lichtwesen wirklich in Kontakt sein kann. Und so ist halt im heurigen Frühling bei mir, ja, man kann ja jetzt auch nicht sagen spontan, weil er ja immer latent da war, aber es ist halt dieser, ich kann jetzt mit ihm, also er kann mit mir sprechen und ich verstehe es. Okay, und ist die Frage gut beantwortet? Ich hoffe ja, oder fehlt noch was?
Ja, also ja, wie kann man sich diese Betreuung vorstellen? Wenn du sagst, er betreut die Natur, die Pflanzen, die Tiere, ich glaube, ich geschrieben auch, die Kristalle sind ausgenommen. Mhm. Das ist spannend, obwohl die ja auch wachsen, ja, können.
Ja, aber das sind eigene Wesen, die von woanders herkommen und die eben.
Mhm. Und wie kann man sich diese Betreuung vorstellen, weil ich meine, klar, Pan heißt alles. Ja? Mhm. Pandemie haben wir ja ist auch.
Wir haben auch Panik oft, oder? Panik, da ist auch.
Ja, oder Pantheos, also alles ist Gott. Ne? Pantheismus, alles ist Gott. Wie kann man sich diese Betreuung vorstellen? Also dann sage ich mal ganz rational, das muss ja ein fast gottgleiches Wesen sein, der sich für 7 Milliarden Menschen, sage ich mal 100 Milliarden Tiere oder 1 Billion Tiere zuständig fühlt. Also einfach mal ganz kindlich gefragt, wie geht denn das? Also,
ja, es ist eine
so wie beim Weihnachtsmann, ne, wie beim Weihnachtsmann, der überall gleichzeitig ist. Und dann noch eine Viertel.
Ja, das ist, diese Frage stelle ich mir rational betrachtet jedes Mal, wenn ich in die Natur gehe,
ja.
Weil es ist so groß.
Ja.
Und darum geht es ja auch hier darum, dass wir jetzt einmal den Kopf nehmen und für die Dauer des Gesprächs mal ein bisschen auf die Seite legt. Aber ich möchte versuchen, es zu erklären, weil ich auch verstehe. Und so ist es auch. Ich arbeite auch so mit Menschen, dass ich immer versuche, ihnen es zu erklären, sodass es der Kopf versteht. Weil wenn der Mensch dann nachher rausgeht oder dieses Video ist aus, dann fängt der sowieso an zu rattern. Ratter, ratter, ratter. Und boah, wie soll denn das gehen? Ja. Natürlich ist er, wenn man so möchte, ein, es gibt ja in der geistigen Welt, fangen wir mal ganz logisch betrachtet an, es gibt in der geistigen Welt so etwas wie Hierarchien. An höchster Stelle ist Gott, der Schöpfer, die Urquelle. Der hat ja, da gibt es ja dann Unterebenen, oder? Er ist ja nicht, er delegiert, ja. Und wie man sich das vorstellen, ich möchte, weil er mir das die ganze Zeit zeigt, ich habe ihn ja darum gebeten, er soll mit mir während dieses Gesprächs in Bildern sprechen, sodass ich diese Bilder dann übersetzen kann. Ich möchte meinen persönlichen Kontakt mit ihm, also den ersten ganz bewussten, schildern. Das war so, also ich habe bei einer Freundin ein Channeling gemacht, also die hat mit mir gearbeitet und dann tauchte Pan auf. Und das war, das kann man sich so vorstellen, wie es ist von oben wie so eine Energie hereingesunken, gesickert. Ich nehme ihn als dunkelgrün wahr, dunkelgrün, manchmal ist er auch, ja, ist vor allem dunkelgrün. und es kam ein enormer Frieden über mich und eine Stille und etwas, das ich momentan, ich habe dann dieser Frau, mit der ich gearbeitet habe, auch gesagt, wir müssen jetzt aufhören, weil es ist jetzt so, dass ich nicht mehr sprechen kann. Ich habe das Gefühl, er beansprucht mich gerade völlig. Und dann bin ich einfach mal da gesessen und es hat sich einfach nur wie nach Hause kommen angefühlt. Es war so ein Frieden da und so eine Stille. Ja. Und es gibt ja, und jetzt gehen wir weiter zu dem, wie man sich das vorstellen kann im Großen. Jeder Baum, jedes Tier hat ja einen, wenn man so will, ist ja mit einem Naturgeist verbunden. Und diese Naturgeister, die mit diesen einzelnen Wesenheiten verbunden sind, also es gibt ja die Elementewesen, es gibt die Pflanzenwesen, es gibt die Tierwesen und es gibt eben auch unsere Körperwesen, weil unser Körper ist ja, wenn man so möchte, wie eine Art eigenständiges Wesen, ja, der zwar verknüpft ist mit Seele und Geist, aber genau. Und wenn jetzt irgendwo zum Beispiel eine Neuordnung geschaffen werden soll, ja, und ich muss dazu sagen, also Pan ist das Leben. Das Leben schlechthin. Er ist einfach das Leben, er ist die Lebendigkeit, er ist alles, was dir in der Natur auf natürliche Weise begegnet, weil da wird ja auch viel eingegriffen. Und wenn jetzt wo eine neue Ordnung geschaffen werden soll, dann erhält er den Bauplan dafür, für dieses Neue von den Elohim. Und die Elohim sind direkt aus Gott entstanden. Und die sagen dann quasi Pan ist der Architekt. Der sagt dort, der Baum, diese Tiere hier. Und das ist halt riesig. Ich meine, ich bin in diesem Leben 17 Jahre vorbereitet worden auf diesen Moment. Und ich wollte ihn in der Öffentlichkeit auch nur mit dir teilen, weil wir zwar eine besondere Verbindung zueinander haben, die auf einer Herzebene ist. Und das ist wichtig. Sonst kann ich auch nicht, weil das ist jetzt, also das ist so groß, dass man dafür sehr viel Demut braucht. Also zuerst braucht man mal Mut. Ja? Da muss man da mal hingehen, muss man sagen, okay, Pan, okay, und aha, ich soll das jetzt quasi kommunizieren, einer breiteren Öffentlichkeit. Naja, spannend, ne? Kann sich ja jeder mal so ein bisschen reinfühlen, wie sich das dann so anfühlt für mich. Ich bin ja ein Mensch, ja, okay, ich hab Kontakte, sagen wir jetzt mal so, ja, aber ich bin ein Mensch und ich habe menschliche Themen und dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Aber das ist halt nun mal so groß, dass man es mit dem Verstand nicht greifen kann. Ich meine, man kann ja auch bitte, im Grunde kann man ja auch, wenn man zu einem Baum hingeht oder ein Tier spüren möchte oder einen anderen Menschen spüren möchte, kann man das wirklich rational tun? Nein, kann man nicht. Man begegnet jemanden und ich meine, das Schöne an dieser Zeit jetzt ist, weil man kann ja aus allem etwas Positives machen, wir zwei wären uns ja wahrscheinlich so gar nicht begegnet, weil ich wäre wahrscheinlich nie nach Leipzig gefahren, ne? 10 Stunden im Auto. Ja, aber wir spüren ja gegenseitig, wer wir sind. Wir spüren es ja und wir spüren, es gibt ja auch, wenn wir jetzt eine Katze uns zum Beispiel hernehmen, es gibt unterschiedliche Katzen.
Also mir geht es, wenn du die Größe ansprichst,
ja.
Man hat mal gesagt, eine Zelle in unserem Körper hat so viele Prozesse am Tag wie ein Großflughafen. Mhm. Eine Zelle. Und wir haben 50 Billionen, also 50.000 Milliarden Zellen, die auch noch miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten und jede für sich wie ein Großflughafen. Also insofern, ja, das ist ja eigentlich, also von der Größe her, selbst unser Leib, ja, gar nicht vorstellbar, also mit rational, wie das ein so funktionieren soll. Also die Physiologen, die können da vielleicht irgendwelche Prozesse mal darstellen, auf der chemisch-physischen Ebene. Ansonsten, das ist ein Wunder. Okay, dann bin ich jetzt erstmal, was das angeht, zufrieden. Ja, du hast ja recht.
Ja.
Die Dinge mit dem Herzen sehen und den Verstand mal nicht so dazwischen plappern lassen. Ja, also wie gesagt, ich habe bei der Anmoderation ja schon gesagt, hier geht es nicht um Live-Channeling, auch wenn du sagst, dass da ab und zu Bilder kommen mögen. Aber ich habe dir 4 Fragen gestellt, die ich einfach mal verlese, ja, für unser Publikum, die ich dem Vorfeld gestellt habe. Die erste Frage, woher stammen wir Menschen? Haben wir uns einfach als Geistwesen hier inkarniert, so wie wir sind? Oder sind wir gar das Produkt von genetischen Experimenten anderer Zivilisationen? Klammer auf, ich habe jetzt gar nicht erst Evolution von Einzeller zu Vielzeller und über Schimpanse, das habe ich eh abgehakt. Also sind wir das Produkt von genetischen Experimenten anderer Zivilisationen? Zweite Frage, im Buch Das geheime Leben der Pflanzen von Tompkins und Bird wird von Experimenten berichtet, deren Ergebnisse nahelegen, dass auch Pflanzen über ein individuelles Bewusstsein verfügen, über Schmerzempfinden und auch über ein Gedächtnis. Würdest du das bestätigen? Die dritte Frage klingt jetzt vielleicht in mancher Ohren etwas zu banal, finde ich aber nicht. Welche Aufgaben haben Zecken im Zusammenspiel des Lebens? Habe ich mich immer gefragt.
Ja.
Was natürlich jetzt in dieser Zeit, wie zu allen Zeiten, aber besonders in dieser Zeit, die Frage wichtig ist für mich, was kann ein einzelner Mensch für die Heilung des Lebens auf der Erde tun? Das sind die 4 Fragen, die ich vorab dir geschickt habe, beziehungsweise an Pan. Und ich bin gespannt, was er geantwortet hat.
Wollen wir mit der Frage 4 beginnen, weil sie jetzt noch so ganz frisch ist.
Okay.
Und er ja auch gemeint hat, das ist die wichtigste.
Ja.
Und damit seine Energie wirklich durchkommt, 1:1, möchte ich es auch vorlesen, weil das sind seine Worte. Und es ist jetzt nicht so, dass mir meine eigene Weisheit fehlen würde. Aber manchmal ist es halt so, oder? Kann man es erst nehmen, wenn es von einer höheren Ebene kommt. Okay. Die Frage 4, also das ist die wesentlichste Frage, nämlich um die es jetzt gerade überhaupt geht, im Kollektiv draußen, bei jedem einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist jetzt aufgerufen, seine eigenen Schatten zu sichten, zu integrieren, zu erlösen und zu transformieren. Wenn man etwas transformiert, ist die Angelegenheit oder der Mensch nachher ein anderer. Das, was der Mensch im Verborgenen hält, vor sich und anderen, darf nun erkannt, angesehen und transformiert werden. Wahre Transformation verändert ein Wesen von Grund auf und lässt dies in allen Ebenen seines Seins einfließen. Es geht um den Körper, um Gedankenmuster und Strukturen, karmische Bänder und karmische Ursprünge, Dies alles findet in der menschlichen DNA ihren Ausdruck und begleitet einen Menschen durch jede Inkarnation. Es sind also alle Erfahrungen in euren Zellen gespeichert. Sie kommen nun an die Oberfläche. Sie werden sichtbar gemacht. Es braucht jetzt den verstärkten Kontakt zur Natur in euch und um euch herum. Und die heißen Eisen gehören angepackt. Es liegt an und in jedem Einzelnen, wie er oder sie diese Zeit erlebt. In der ursprünglichen Natur stellt sich das Leben auch gerade um. Tiere verändern ihr Verhalten, werden zu manchen Menschen zutraulicher und in der Begegnung offensichtlicher. Sie zeigen auch noch stärker als früher auf, wo es hinzusehen gilt. Dieses ständige Fokussiertsein auf das, was ihr als Medien bezeichnet, auf Katastrophen, Krankheiten und Negativität, stört eure Nervenstrukturen, sie werden schwächer, brüchiger und auch das Immunsystem leidet enorm, da der ursprüngliche Mensch darauf ausgelegt ist, sich an Schönem und Gutem zu laben, denn das entspricht seiner Natur. Jeder ist gerade, wie ihr so schön sagt, seines eigenen Glückes oder Unglückes Schmied. Der Mensch muss an diesem Punkt der Geschichte wieder zu seiner Macht zurückfinden. Er darf sich verbinden mit seinem höheren Selbst, mit seinen Geistführern, ja auch mit seinen Ahnen, mit der Natur, die ihn umgibt, mit anderen Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen und natürlich auch mit unser aller Schöpfer, der Urquelle allen Seins, Gott. Dies ist der Rettungsanker, der euch jeden Tag geboten wird. Ihr könnt stets entscheiden, wie ihr einer Situation begegnet. Ihr könnt aus herausfordernden Situationen lernen oder daran zerbrechen. Die Entscheidung liegt jeden Tag bei jedem Einzelnen von euch.
Das ist auch mit dem Verstand nachzuvollziehen.
Genau.
Was er da sagt, ich hatte sofort zwei Sachen, ne, dass wir jetzt vor ein paar Tagen saßen wir draußen im Harz auf der Terrasse und im Dunkeln hatten so ein Licht unten aufgestellt und auf einmal huschte eine Maus um unsere Füße. Das hatte ich auch noch nie erlebt. Ja, also so von wegen ihr Verhalten verändern. Und das andere mit dem Schatten, klar, das kam schon öfter, dass das, was im Außen da jetzt hochkommt, also an Strukturen, an dunklen Strukturen, an menschenverachtenden Strukturen, weist uns ja letztendlich selber darauf hin, wo wir uns selber noch verachten und ja, Dinge im Dunkeln halten wollen, damit sie ja keiner erfährt. Ja, wo wir, was weiß ich, meinten, schuldig geworden zu sein oder so. Ja, kann ich gut nachvollziehen, auch der Ruf, Leute, mit eurer Natur und der Natur um uns herum. Um was ist unsere Natur? Und da hat er das auch wunderschön auf den Punkt gebracht, dass wir uns am Schönen und Guten laben. Das wahre, schöne, Gute. Ja, und wenn ich hier durch die Straßen von Leipzig gehe, es ist alles zugeteckt. Ja, also mit Graffiti. Wenn es denn schön wäre, nein, es ist nur Hässlichkeit. Ja, und wenn du dann aber in die Natur rausgehst, ist ja alles irgendwie schön. Selbst ja, die abgestorbenen Fichten, unter denen jetzt Laubbäume wachsen, hat seine eigene Schönheit. Ja, vielen Dank, Pan, für diese Antwort.
Zur Maus und zu den Bäumen möchte ich zwei Dinge sagen. Also ich hatte auch ein Erlebnis mit einer Maus. Das war um die Wintersonnenwende voriges Jahr. Ist eine Maus am Waldweg entlang gehuscht. Und die war so süß und ich wollte sie unbedingt streicheln. Das hat sie zugelassen. Ich habe sie gestreichelt. Ich habe auch eine Zeugin, also meine beste Freundin war mit. Sie haben diese Maus gestreichelt. Also wir waren komplett weg. Es ist unser natürlicher Zugang übrigens, Mensch-Tier. Wir sind Freunde. Sie haben nur so Angst vor den meisten Menschen, weil sie halt, ja, die Gründe brauchen wir nicht erläutern. Und zu den Bäumen und dem Baum sterben. Wir hier in Europa auf, sage ich mal, bis 600, 700 Meter, da stehen keine Fichten. Fichten sind Bäume des borealen Klimas im Norden oder der Gebirge. Wir haben vor allem Laubwälder. Und Natur ist immer nur dort Natur, wo sie sein kann. Der Mensch kann schon mit ihr zusammenarbeiten und sagen, okay, ich hätte gern diese Pflanze oder diese Pflanze, aber wenn er immer einfach nur anbaut, was er sich einbildet, dann, ja, genau. Aber da gehen wir jetzt wieder eben vom Hund ins Dasein.
Da ist ein Spruch zugeflogen am Wochenende. Willst du gar den Wald vernichten, pflanze weiter nichts als Fichten. Soll irgendwie ein König vor Hunderten von Jahren, also um die Jahrtausendwende schon, gesagt haben. Ja, dann gehen wir doch einfach rückwärts. Frage 3.
Die Zecke. Das ist eine gute Idee. Die Zecke, warte, wo habe ich meine Zecke? Da ist die Zecke.
Was ist die Aufgabe der Zecken im Zusammenspiel des Lebens?
Da der Mensch sehr stark, um nicht zu sagen zu viel, in das System Natur und vor allem in das System Wald eingreift, gibt es dort Wesen niederer Art, die eine Art Schutzfunktion ausüben. Der Mensch verhält sich sehr oft parasitär. Das heißt, er lebt oft nicht im Einklang mit den kosmischen Gesetzmäßigkeiten wie dem Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Der Mensch nimmt häufig, ohne etwas zurückzugeben. Betrachtet dies als Selbstverständlichkeit. Auch ein Danke aus dem Herzen ist ein Zurückgeben, ist ein Ausgleich. Der Mensch darf wieder lernen, dankbar zu sein aus dem Herzen für das, was Mutter Natur zur Verfügung stellt, dann verschwinden auch die Zecken und alles andere Getier, welches ihr als nervtötend empfindet. Es ist eben auch für die Natur manches, was der Mensch tut, nervtötend. Das ist seine Antwort.
Das ist klasse. Also das... Ich habe ja so eine Umweltberaterausbildung nach dem Studium auch noch gemacht. Und also die Ökologie war ein großes Thema, eben das Räuberbeute verhängen, also dass die Seekühe den Tigerhai brauchen, ne? Weil wenn sie sich zu stark vermehren würden, würde das Seegras im Nu weggefressen und sie würden aussterben. Solche Sachen. Aber bei der Zecke wollte mir das nie gelingen. Aber jetzt, in diesem Zusammenhang, ich meine, die Zecken befallen ja auch Hunde und anderes Getier, aber trotzdem dieser Zusammenhang mit unserem parasitären Verhalten der Natur gegenüber, wir würdigen es nicht mehr, was wir da entnehmen, genauso wie Massentierhaltung, ja, eben würdelos ist und genauso Massenbaumhaltung, wie wir sie zum Beispiel im Harz jetzt sterben sehen. Also Fichten, die ja also Massenbaumhaltung ist ja kein Wald. Ja, vielen Dank. Jetzt weiß ich endlich, wozu die Zecken da sind. Ja, und zu daran erinnern, wieder in die Dankbarkeit zu kommen und die Würdigung und die Demut vom Leben.
Mhm. Und zu den Zecken noch zusätzlich, das ist eine Information, die er mir schon vor einiger Zeit gegeben hat, ist, Tiere haben Signaturen. Und je nach, also wenn ein bestimmtes, ein Haustier wohnt ja bei uns Menschen. Das heißt, es trägt vielmehr unsere Signaturen. Ein Tier der Wildnis hat andere Signaturen. Und eine Zecke weiß sehr wohl, wen sie befällt. es ist höchst komplex. Es ist einfach höchst komplex. Und weil du vor E-Mail gesagt hast, die Materialisten sind jetzt eh schon immer dabei. Die sind schon ausgestiegen. Weil ich glaube, Materialist schaut sich dieses Video nicht an. Ja, also mit Materialismus wird man sich überhaupt im Leben ein bisschen, es wird man sich immer schwerer tun, weil wir gehen jetzt in eine Ebene, wo.
Das Leben ist nicht zu verstehen.
Nein, da nicht.
Auf der materiellen Ebene sich bewegt. Und deswegen wollte einer meiner ehemaligen Chefs eine nachmaterialistische Naturwissenschaft entwerfen. Aha. Leider ist er ein bisschen früh gegangen. Ja, hat es mit ins Grab genommen. Aber trotzdem entfaltet sie sich. Natürlich entfaltet sie sich. Also dass wir diese Dimension des Spirituellen endlich wiederentdecken und uns von ihr inspirieren lassen und nicht erneut, wie das halt im ESO-Bereich häufig ist, es nutzen, um unser Ego aufzublasen. Ja. Ja. Ja, die Zecke. Und jetzt, es ist so spannend. Ich habe Rupert Sheldrake, der sich ja mit morphischen Feldern gut auskennt, also sich sozusagen nochmal neu formuliert hat, ist ja Pflanzenphysiologe, aber er ist tatsächlich, als ich ihn mal so fragte, ist sehr skeptisch, was diese Versuche angehen, die ich angesprochen habe in diesem kleinen Taschenbuch, Das geheime Leben der Pflanzen, also Baxter-Effekt, ne, das die Pflanze, bei dem Gedanken von Baxter, mal gucken, wie sie sich verhalten wird, wenn ich ein Streichholz nehme, um das Blatt zu versengen. Als er diesen Gedanken hatte, hat der Lügendetektor einen hohen und höheren Ausschlag gehabt, als er es dann nachher getan hat. Also, dass Pflanzen auch unsere Gedanken wahrnehmen können, dass sie ein Gedächtnis haben, wer ihnen Schmerzen zugefügt hat, also auch ein Schmerzkörper verfügen. Das sollten sich die Veganer zumindest noch mal vor Augen halten, wenn sie denken, Pflanzen seien gefühllose Wesen. Ganz im Gegenteil. Das ist so meine Überzeugung. Und da habe ich halt gesagt, Kamm, was sagt Pan dazu? Ja, das.
Zuerst einmal, was sage ich dazu? Okay. Also jetzt, ich möchte jetzt anfangen mit dem, was mir da jetzt gerade reinkommt. Das ist etwas, das ich auch erst seit kurzem wirklich verstanden habe. Und ich verstehe jetzt auch dieses Experiment und warum es funktioniert. Und ich kann das auch logisch erklären. Jeder Gedanke von uns produziert Energie. Man könnte sagen Schwingung. Die Pflanzen sind ja nur zweigliedrig. Das heißt, die haben einen physischen Körper und sie haben einen Seelenkörper. Und der Seelenkörper ist diese Schwingung. Okay? Der ist diese Schwingung, also dein Geist, das ist etwas, was in der Form nur der Mensch hat, produziert durch einen Gedanken Schwingung. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Pflanze den Gedanken liest, sie bekommt die Information der Schwingung. Darauf reagiert sie. Okay? Das ist jetzt so das Bild, das mir gerade gezeigt worden ist und das ich wichtig finde, um es einmal vorab zu verstehen und dann jetzt seine Antwort auf deine Frage. Und es ist ein Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren, weil Pflanzen haben sich ja einfach bewusst zur Verfügung gestellt, auch aus Nahrung. Aber es ist auch wie in allem, es geht immer um den Geist dahinter. Oder nehme ich was als selbstverständlich oder ist es halt einfach ein Geschenk? Also die Antwort von Pan jetzt. Pflanzen sind sehr feine Wesen. Sie reagieren empfindlich auf ihre Umwelt und gedeihen am besten in der Landschaft, für die sie vorgesehen sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein einzelner Grashalm Schmerz, wie ihr es kennt, empfindet, wenn er abgebrochen wird. Die Wurzeln sind ja hier noch vorhanden. Doch kann man sagen, dass die höheren Pflanzenwesen, die sogenannten Devas, sehr wohl die Erfahrungen sammeln und aufnehmen. Dort auf dieser Ebene findet sich auch das, was ihr Schmerzgedächtnis nennt. Sie merken sich sogar, welcher Mensch ihnen Schmerzen zugefügt hat. Im geistigen und auf Seelenebene ist ja alles gespeichert. Grundsätzlich stellen sich Pflanzen dem Menschen und auch den Tieren als Nahrung zur Verfügung. Dies ist im Schöpfungsplan so vorgesehen. Es geht wie bei so vielem hier auch um die Absicht und um die Dankbarkeit dahinter.
Habe ich das also richtig verstanden, dass die Devas, habe ich nicht, also dass die Devas im Prinzip die sind, die das Gedächtnis haben. Okay. Die mit den Pflanzen verbundenen Geistwesen.
Genau. Okay. Und da sind wir wieder dann bei diesen Hierarchien. Ne?
Ja. 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 Okay. Also du siehst, wenn ich jetzt von Rupert Sheldrake gesprochen habe, selbst Menschen, die spirituell sehr geöffnet scheinen, machen da auch ihre Scheuklappen zu, weil die Wissenschaftlichkeit so tief reingeht, ja, also das muss reproduzierbar sein, ne? Und obwohl er eigentlich, also ich will jetzt nicht am Rupert so lange rumhacken, will ich auch überhaupt nicht rumhacken, aber für mich hatte die Quantenphysik, also die Bedeutung, ich verstehe keine Formeln, also bitte, bitte. Aber dass das Bewusstsein des Beobachters Teil des Experiments ist, also praktisch mein Bewusstsein eingreift in die Materie, beziehungsweise ne, die Submaterie, wie auch immer, kann ja eigentlich kein Versuch objektiv sein. Ja, wenn ich also einen wissenschaftlichen Experiment machen, dann gibt es Objektivität überhaupt nicht. Und deswegen können bestimmte Experimente offensichtlich nur Menschen durchführen, die diese Scheuklappen der strengen Wissenschaftlichkeit, was ja nichts anderes heißt als irgendwelche Dogmen, die noch gelten, für wahr zu halten. Also Scheuklappen, Dogmen, so. Dass es nur Menschen tun können, die ja, also keine Dogmen Scheuklappen haben.
Aber, die Antwort von Pan auf deine nicht gestellte Frage zu Rupert Sheldrake ist und zu allen anderen Menschen, die halt in bestimmten Gebieten forschen und dort tun und sich aber dann darüber hinaus aus unserer Perspektive nicht weiterentwickeln, ist: Es hat ja jeder Mensch bestimmte Aufgaben und die sind auch abgesteckt. Es ist einfach schlichtweg nicht seine Aufgabe, da noch weiterzugehen, sondern es gibt halt Wegbereiter und ich meine, zu denen gehörst ja du auch. Ne? Ich meine, in deiner Generation gibt es jetzt auch nicht so viele, die schon so offen sind in der Richtung. Also das ist, muss man echt sagen, muss man den Hut ziehen. Ja, das ist wirklich, also du entsprichst ja ganz definitiv diesem Wassermanngeist, ne? So dieses einfach mal ins Neue, da sind wir jetzt alle irgendwie gefordert. Und auch so zu den unter Anführungszeichen Mainstream-Wissenschaftlern muss man halt auch dazu sagen, jeder Mensch hat sich halt vorgenommen, sich auf einem bestimmten Gebiet zu entwickeln. Und es ist sowieso so, wenn man Frieden finden möchte in dieser Inkarnation, dann muss man irgendwann weg, also ich habe das auch lernen müssen, man muss irgendwann weggehen von Schubladendenken, vom Verurteilen, vom zu sagen, ja, der ist jetzt blöd, weil er das gemacht hat und der ist super, weil er das gemacht hat. Ja, wer weiß, also den ganzen Schöpfungsplan kennen wir alle nicht, ja. Es weiß auch nur Gott, wann genau der Schalter umgelegt wird und dass hier auf Erden dann halt ein anderer Wind, also wirklich ein anderer Wind weht, ja. Das weiß nur die höchste Stelle. Und sich einfach auch, man nennt das auch das mangelnde moralische Gedächtnis. Es ist auch oft so, wenn einem ein Mensch geholfen hat oder was, bestimmt, ich meine, du hast schon so vielen Menschen geholfen mit einfach, dass du immer wieder so viele unterschiedliche Gäste einlädst und es ist ja wirklich immer für jeden was dabei und das ist dir auch ein Herzensanliegen. Ja. Ich möchte jetzt sagen, das ist mir jetzt ein Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt gerade sagen. Ja, also da einfach mal Dankbarkeit hinzubringen und nicht immer nur darauf rumzuhacken, was der nicht gemacht hat. Ja? Was hat er nicht gemacht? Was kann er noch nicht so gut? Ja, ja, okay. Also wir haben alle unsere Baustellen, was wir noch nicht so gut können, oder? Und das steht über allem drüber, dass wir da aufgefordert sind, immer auch bei jedem einzelnen Menschen, der uns begegnet. Ich meine, Pan hat sich ja mir aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Ich bin mutig. Ne? Ich stelle mich einfach hin und sage gewisse Dinge. Und das ist mir dann in dem Moment, wo ich das, und das so war ich immer schon übrigens. Ja? Also ich war immer schon jemand, ich habe es gesagt. Und der andere wollte es dann nicht hören und hat gesagt, und die böse Yvonne, und da müssen wir wieder weggehen, müssen wir uns wen finden, der es halt leichter hat. Aber im Endeffekt, es ist niemandem geholfen. Wir haben alle einen Seelenauftrag. Wir haben verschiedene Aufträge, ja, wir haben Aufträge für uns persönlich, wir haben Aufträge fürs Kollektiv. Das, was wir zwar machen, da ist ja ein Auftrag fürs Kollektiv. Ja, wir machen es einfach, stellen uns zur Verfügung. Aber dieses eben immer wieder darauf herumhacken, ja, okay, das kann er halt noch nicht und das ist vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe. Ja?
Fällt mir jetzt gerade ein, wir verurteilen dieses Gesetz Zahn um Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ja.
Aber wenn man aus der Geschichte betrachtet, wann ist das entstanden, dann ist das entstanden in einer Zeit, wo es Blutrache gab. Blutrache über Generation, über Generation, über Generation. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn war sozusagen das Ende der Blutrache. Das war das Ende der Blutrache, weil ja, wenn einer einen umgebracht hat, dann muss der dafür sterben. Aber damit ist gut. Während vorher, die manchmal gar nicht wussten eigentlich, warum sie mit der anderen Sippe in Fehde waren. Und es wurde weiter gemordet, es wurde weiter geklaut und wie auch immer. Und da war das ein Schlusspunkt, also sozusagen eine Evolution unseres Bewusstseins im Prinzip. Und man kann also denen, die das formuliert haben, ja keinen Vorwurf machen, ja, dass sie grausam sind. Ja, heute empfinden wir Auge um Auge, Zahn um Zahn grausam. Und damals war es ein Schlusspunkt hinter Blutrache. Als Beispiel. So, aber du hast natürlich auch vollkommen recht. Ja, jeder hat seine Aufgabe und so mancher Kritiker, und jetzt habe ich das vorhin, bin ich in die Richtung gegangen, erhebt sich da ein Stück. Ja, und ich tue jetzt hiermit ab, bitte. jeder hat seine Aufgabe und sein Abgestecktes. Dass er sich nicht auch verzettelt oder sonst was. Da, und er ist Wissenschaftler durch und durch, ne, das, was er untersucht hat, das hat er untersucht. Das andere ist einfach vielleicht auch ein zu großes Feld zusätzlich. Ja.
Ja, und ja auch bei Pan. Also, schau, jetzt, ich stehe mit ihm in Verbindung, in Kontakt, okay? Und ich habe bestimmte Aufgaben. Nur dieses Feld der Natur ist ja bitte so riesengroß.
Ja.
Ich meine, da gibt es ja auch Menschen, die haben halt mit bestimmten Bäumen Aufgaben oder mit den Baumgeistern, mit den Pflanzengeistern. Ich meine, das ist ja, verstehst du? Aber leider ist es dann oft so, die merken dann so, dann kommen sie mit mir in ein unter Anführungszeichen Autoritätsthema. Ja, und das ist halt auch etwas in unserer Zeit. Es ist, also das haben sie ja geschickt hinbekommen, die, ich nenne es jetzt wieder, interessanten Machthaber, dass Hierarchien immer sofort etwas Negatives haben. Ich meine, es gibt Ordnungen in der Natur, es gibt Ordnungen im Leben, es gibt Ordnungen in der Familie, und ohne Ordnung kann aber auch Liebe nicht funktionieren. Ja, jetzt so diese, ich bin da kein Freund davon, von dieser, wir sind alle gleich und ja, auf einen Ort schon, aber auf einen anderen dann wieder nicht. Aber die Wertung bringen ja nur wir selber hinein. Und es hat ja jedes Puzzlestück, hat ja seine Berechtigung und auch seine, also so das Bild, das sich mir irgendwie so offenbart, ist, dass halt so Menschen wie ich, und da gibt es jetzt ja nicht so extrem viele, aber wir stehen irgendwie alle. Wir stehen alle. Ja, wir sind aufgestellt in diesem Puzzlestück, und das drunter ist ein wenig so, dass das ein bisschen löchrig ist. Ja? Dass da verschiedene Menschen da hinein, also in ihre Aufgabe hineingehen sollten und das halt einfach nicht tun.
Darf ich da kurz einhaken, weil das Puzzle ist ein wesentliches Werkzeug, ein gedankliches Werkzeug, in ich die Gleichwertigkeit darstelle, Gleichwertigkeit, aber vollkommen Andersartigkeit des Menschen. Ja, über anderen Menschen. Ja, stell dir also einen Puzzle vor, 1000 Teile, und irgendwo fehlt eins.
Mhm. Ja, und, dann, und das ist wichtig, und das ist genauso wichtig.
Weil, es ist, wenn eins fehlt, ist das Ganze unvollständig. Und es ist egal, wo es fehlt. Ja, so. Und du, was du eben gesagt hast, dass so viele Menschen keine Traute haben oder den Mut nicht haben, dieses Puzzleteil, was sie sind, auszufüllen.
Ja.
Um das Ganze ganz zu machen.
Und dann gibt es halt Helfer, ne? Und ich zähle zu diesen Helfern. Also ich kann Menschen eben helfen, dass sie ihr Puzzlestück leben.
Ja.
Und die meisten wissen es ja auch, nur sie hängen halt fest. Aber ich möchte das Bild noch ein bisschen verdeutlichen.
Bitte.
Jetzt, weil wir haben zu Beginn sind wir eingestiegen, wolltest du wissen, wer ist Pan und was genau macht er alles? Ja, so. Wenn jetzt jemand, wenn Pan jetzt zum Beispiel den Auftrag kriegt, er kriegt ja auch wieder einen Auftrag. Er kriegt ja nur von noch höher oben einen Auftrag und sagt, okay, dort diese Bäume, diese Tiere, diese Pflanzen. Das, und wenn ich jetzt zu einem Menschen zum Beispiel sage, schau, das ist dein Platz, und der sagt dann, nein, also ich stimme da nicht hin. Das war ungefähr so, wie wenn der Baum sagen würde, also du kannst mich jetzt. Also ich will mich nicht hier hinstellen, ich bin kein Baum, ich bin kein Tier. Weißt du, was ich meine? Das ist, aber so stellt sie sich da. So stellt sie sich da im Menschlichen. Und das ist, weil die Menschen in Hierarchien durchgeschädigt sind, durch Kriege, durch einfach die Geschichte, die wir heute, das haben wir dann eh gleich in netten Bogen auf deine erste Frage, weil da spannt sich ja schon die ganze Zeit. Und das ist halt so eine große Frage. Aber nicht alles, was als Mensch herumläuft, ist ein Mensch. Ne? Das ist halt auch so. Und die sitzen sehr gerne in Positionen, wo sie dir sagen, was du zu tun hast. Und du spürst ganz genau, also weil eigentlich interessiert mich das jetzt nicht. Und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, oft wird den falschen Obrigkeiten gehorcht. Ja. Weil das Wesen des Lichtes, ein kurzer Satz noch, das Wesen des Lichtes ist nie, dass es dir sagt, was, also es gibt da, okay, das ist dein Platz, Und dann ist es aber im freien Willen des Menschen, ob du in diesen Platz hineingehst oder nicht. Weil diesen freien Willen hat eben nur der Mensch. Ja. Den hat nur der Mensch. Er kann sich entscheiden. Er kann sagen, okay, ich gehe lieber ins Finstere.
Ja, das Wort Hierarchie bedeutet genau übersetzt, wortwörtlich übersetzt, die Herrschaft der Priester. Mhm. Und ich bin übergegangen, auch durch Rupert damals, zur Holarchie. Mhm. Ja, das heißt, das Ganze herrscht. Also Holon, das Ganze. Jede Einheit, ja, bildet mit anderen Einheiten eine neue Einheit, die sozusagen aber die Richtung vorgibt.
Ja, dann nennt es halt Ordnungen, wenn dir das lieber ist.
Ja.
Das ist halt.
Ja. Ja, kommen wir zu der letzten Frage. Wer sind wir?
Ja, genau.
Woher stammen wir Menschen? Haben wir uns Involution, also aus der geistigen Welt in die Materie hinein, gegeben, das Wort Inkarnation legt das ja nahe, ins Fleisch kommen, oder und sind wir das Ergebnis von genetischen Experimenten, sei es jetzt vom Sirius oder welche Mächte da auch im Spiel sind? Diese Frage war die erste Frage und wir haben uns halt von 4 auf 1 zurückbewegt. Ja.
Weil es die größte ist.
Ja.
So haben wir jetzt alles einmal einer natürlichen Ordnung gefolgt. Wir sind vom Wichtigsten zum Größten. Oft ist es nämlich auch im Leben so übrigens. Das Wichtigste sind oft die kleinen Dinge, die man zuerst einmal tun muss.
Ja.
Und dann.
Scheinbar klein.
Mhm. Ja, ja. So die täglichen Aufgaben, die wir heute haben.
Holzack.
Gut, seine Antwort. Der Mensch ist ein Produkt der kosmischen Evolution. Es ist jederzeit möglich, Form aus dem Geistigen entstehen zu lassen. Als die Erde bereit war, hat sie Geistwesen eingeladen, hier auf Erden zu inkarnieren und über die Schöpfung zu wachen. Dies war eure ursprüngliche Zivilisation in der 5. Dimension. Die Erde umfasst 5 Königreiche: die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, die Kristalle und die Natur. Alle außer den Kristallen werden von mir, Pan, betreut. In späterer Folge ist es richtig, dass außerirdische Einflüsse hierher gekommen sind und die Menschheit und die Erde auf eine evolutionäre, niederere Stufe abfallen ließen. Da im Kosmischen aber alles gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, wie zum Beispiel die Achtung des freien Willens, waren gewisse Experimente, Stichwort Reptiliengehirn, ein Ergebnis der Einwilligung der Menschen. Der Mensch ist ein Geschöpf mit großer Macht, die ihm oftmals nicht bewusst ist. Damit er sich in seine wahre Kraft als Mensch hineinentwickeln kann, braucht er den Zugang zur Natur und den Kontakt mit ihr. Ohne dieser ist er, der Mensch, recht hilflos, weil es ihn anfällig macht für manipulative Kräfte von außen, die ihn empfänglich machen für eine sehr kurz anhaltende Ego-Macht und mit der er, der Mensch, gelernt hat, die Natur zu unterdrücken, zu verleugnen, sie sich ihm untertan zu machen. Die Auswirkungen dessen könnt ihr jetzt überall spüren, auch in euren Körpern. Im Endeffekt kann man sagen, das, was einen Menschen ausmacht, entstand im Funken der Quelle, Gott, dem Schöpfer. Es gibt aber auch Menschen, die diesen Funken abgekapselt oder ausgeknipst oder ihn gar verloren haben. Das entfremdet sie vom Menschsein und in weiterer Folge auch von der Natur. und der Erde und sie machen Dinge, die ihr als grausam bezeichnet. Doch solange ein Mensch im Körper verweilt und somit auch unter meiner Obhut steht, kann er sich weiterentwickeln und durch die Öffnung seines Herzens und das Wiederanbinden an die Natur wieder zu Gott und somit zu seinem Funken zurückfinden und zurückkehren. Herzen, die verschlossen sind, werden meist durch Leid und Trauer geöffnet, da dies für viele Menschen in dieser Zeit der einzige Weg ist, wieder zu ihrem Funken zurückzufinden, indem sie ihr Herz öffnen. Daher mehren sich die sogenannten Schicksalsschläge. Dies ist ein sehr komplexes Thema, weil hier so viele unterschiedliche Aspekte zusammenlaufen und man das immer im individuellen Kontext betrachten muss und darf. Allein diese erste Frage kann eine ganze Sendung füllen, weil man, so wie ihr sagt, vom Hundertsten ins Tausendste kommt und die Beantwortung einer Frage immer wieder für den Verstand neue Fragen aufwirft.
Ja, also das Treiben in die Städte der Smart Cities, dass alles sozusagen sich auf die Städte konzentrieren soll, ist genau der Weg der Entmenschlichung. Mhm. Ich glaube, die Hopi haben mal gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mensch kein Mensch mehr sein kann, wenn die Gemeinschaft, in der er lebt, mehr als 3000 Seelen fasst.
Ja.
Ja, und wenn ich die Anonymität, Leipzig ist schön, aber hier gibt es ein paar, einen Café, einen Bäcker oder noch einen Bäcker, wo man sich vielleicht beim Namen nennt, ja, und das war's. Alles andere ist anonym, unerkannt, verbindungslos, ja, bindungslos und ja, dadurch auch unverantwortlich sozusagen. Man wirft da was hin, weil ich bin ja nicht zuständig für die Sauberkeit der Bürgersteige. Also dieses wieder mit der Natur verbinden, und das war ja auch in der ersten Frage, unsere Natur, sehen wir da draußen in der Natur, wo Natur noch ist, also nicht die Fichtenschonung, gespiegelt, die Schönheit. Wenn ich die Blumenvielfalt anschaue, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihre Schönheit preisgeben, unserem betrachtenden Auge. Mhm. Und dass wir, die alten Griechen haben ja so gelebt, oder zumindest das weitergegeben, dass selbst die Leibesfrucht der Schwangeren die Schönheit sozusagen aufnimmt, die Mutter betrachtet. Deswegen hat man Statuen nach dem goldenen Schnitt geschaffen. Also wir werden das, was wir anschauen. Und Natur, echte Natur anzuschauen, macht demütig, dankbar, gewunderlich, wie das so zusammenhängt. Oder wie zum Beispiel in diesem Jahr der Mai, der war kühl und nass und darum füllt es den Bauern Scheunen und Fass, was leider bei dem späteren Regen dann doch nicht so war. Aber wie die Natur hier, also aufgebrochen, ja, war, wir hatten Jahre, da war eben Ende Mai, war das Gras schon braun. Ja, und in diesem Jahr unser Garten, meine Güte, wie prächtig prall die Blumenpracht prallte sozusagen auf. Und da diese Schönheit anzuschauen, es ist unser Spiegel. Aber wenn wir auf hässlich bedeckte Hauswände schauen, was ist das für ein Spiegel?
Was ist das? Naja, das, ja, das sind Jugendliche, die einfach...
Verstehst du, egal wer das gemacht hat und ob man die verurteilen soll oder sonst was, ich sag mal, dass die Schönheit nicht mehr in den Städten weilt. Es gibt keine Schönheit hier. Die neuen Gebäude, die Architektur hat nichts mit Schönheit zu tun, sondern nur mit Funktionalität und vielleicht Genialität des Architekten, weil er da irgendwie was konstruiert hat, was einmalig ist, aber nichts Schönes. Hier haben sie in einen Betonglockenturm unter Denkmalschutz gestellt. Das ist purer Beton mit mehreren Decken und oben war dann mal eine Glocke. Denkmalschutz. Hm. Hässlichkeit, wirklich Hässlichkeit. Und da wieder herauszufinden, so viel Schönheit wie möglich anzublicken und selber sozusagen wieder daran, an unter diesen Aspekt hast du mir, oder hat Panda so wunderschön, unsere innere Natur und die äußere Natur, dass sie wieder in Einklang kommen.
Ja, wenn die innere Natur nicht schön ist, dann entsteht halt auch sowas wie Städte, wie Straßen, wie Kahlschläge. Das entsteht alles. Und es ist ganz wichtig, dass jeder Mensch einfach, und das ist wirklich, also das ist das Gebot der absoluten Stunde, die Wichtigkeit jedes einzelnen Menschen. Und dass, wenn ich mich selber heile, ich mithelfe, die Menschen zu heilen, weil, weißt du, die Erde, wenn sie sich, also die braucht uns nicht in dem Sinne, sie kann alleine sein.
Aber trotzdem können wir tatsächlich hier und da helfen, Schönheit zu schaffen.
Ja, das ist ja unser ursprünglicher Auftrag. Das ist unser ursprünglicher Auftrag. Wir sind die Hüter der Erde. Als solche sind wir hier hergekommen. Das ist unser Auftrag. Und jeder, der das halt, also weißt du, je größer dein Verantwortungsbereich ist, also wenn man einen Garten hat, hat man zum Beispiel Verantwortung über diesen Flecken Land. Und ich arbeite mit meinem Garten zusammen, da wachsen immer wieder Pflanzen, wo ich zuerst einmal gar nicht weiß, was das ist. Ich lasse dann mal wachsen und schaue mal, was es wird, oder? Und
ich habe mir eine Pflanzen-App auf mein Handy gemacht, um zu erkennen, was das ist.
Und das ist entspannend, weil dann kommen halt bestimmte Pflanzen, die dann plötzlich auftauchen aus dem Nichts bei mir im Garten. Ja? Und einmal habe ich mir gewünscht, ich liebe Stockrosen, diese schönen, die vor allem im Norden so viel wachsen und ich wollte so eine unbedingt haben, oder? Und ist auf dem Feld direkt vor unserem Haus, ist die gewachsen aus dem Nichts. Ja? Und das ist das, wie die Natur mit uns zusammenarbeitet. Also wenn man jede Woche Rasen mäht und Gänseblümchen totstreut, also das ist was, da kriege ich persönlich als Yvonne Neuntepelwinkel auf solche Kabeln. Ja, also... Es gibt schon Themen, also Reizthemen für mich, wo ich dann so sage, boah, jetzt musst du wieder schauen, ja, dass die sich mich halt dann eine halbe Stunde zu einem Baum setzen. So lange, bis es da oben wieder ruhig wird und bis ich mich beruhigt habe. Oder wenn ich halt bei Kahlschlägen vorbeifahre, ja, das tut mir jedes Mal im Herzen weh. Das ist, also ich habe auch eine besondere Beziehung zu Bäumen auch immer schon gehabt, irgendwie. Das ist so, ja. Das ist alles so ein Wunder, oder? Und eben das Wunder, dass wir in uns selber sind. Und ja, ich meine, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, und du gehört sicher auch, dass ein Leben, wenn man sich weiterentwickelt als Mensch, nicht immer nur lustig ist und dass man ganz viele Phasen der Trauer hat und wo man sich seine Dinge anschauen muss und wo man hinschauen muss und sagen, okay, boah, echt, das hat mich gesagt. Boah, ne? Das war schon ein bisschen hart. Aber sich dessen bewusst zu werden und sich Phasen eben auch der Trauer zu gönnen, sie zuzulassen, zu sagen, ich bin jetzt traurig.
Ja.
Und das geht jetzt nicht so schnell weg und ich gebe mich jetzt dem mal hin. Nur mit Trauer können die Menschen nicht umgehen. Das ist, ja.
Und es wird ja auch alles dafür getan, dass wir abgelenkt werden, ja, von solchen Emotionen.
Ja.
Gerade die Traurigkeit ist eine Emotion, und Pan hat es ja bestätigt, die uns zu unserem Herzen führt.
Ja. Ja, die Menschen sind hauptsächlich wütend draußen gerade, oder? Wütend, Aggression und dahinter steht immer, also hinter Wut immer Trauer, immer.
Genau.
Das ist der nächste Schritt. Und dann irgendwann ist Stille, wenn du Trauer gelebt. Dann verstehst du. Aber
ja, das heißt also auch da Mut zur Traurigkeit, sie ihr Raum zu lassen. Du weißt, das Wort zulassen ist immer so eine Sache. Die Tür ist da hinten zu, die lasse ich jetzt mal so lange zu, wie wir sprechen. Aber gerade bei Emotionen aufmachen,
Hingabe.
In Raum geben, mir erlauben, sie zu fühlen und dass sie mich zu meinem Herzen bringen. Ja, dass ich da wieder fühle und nicht abgekapselt bin. Ja, weil ich glaube schon, dass unser Herz die Antenne zur Quelle ist, schlechthin. Ja. Ja, wie auch immer.
Hingabe ist das richtige Wort, hätte ich gesagt, oder?
Hingabe. Ja.
Sich hingeben.
Ja.
Sich hingeben dem, was gerade ist.
Auch
und sich nicht ständig davon ablenken, was gerade ist.
Der kürzeste Weg durch den Schmerz, also aus dem Schmerz,
ist hinein.
Durch den Schmerz hindurch. Ja, Yvonne, ich danke dir und natürlich auch Pan, dass er auf meine Fragen so dezidiert eingegangen ist. Und ich danke euch vor allen Dingen, die ihr so lange durchgehalten habt, in Anführungsstrichen, diesem Gespräch zu folgen. Yvonne, möchtest du gerne noch was zum Abschluss den Zuschauern mit auf den Weg geben? Von dir ein Wunsch, ein Gruß.
Lebt die Liebe.
Liebe dich, wer kann.
Ja. Liebe ist die andere Seite von Freiheit übrigens.
Absolut.
Freiheit, Liebe gehört zusammen. Ist eine Entscheidung, die man trifft.
Ja, und die Liebe zu uns selbst ist der Anfang. Und tatsächlich, Liebe macht schön. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV. Und mein Wunsch natürlich, dass dieses Gespräch euch inspirieren möge, ermutigen möge, euren Weg zu gehen und zu eurer Natur zu finden. In diesem Sinne, und heute sage ich erstmal Tschüss.